Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Verrück dich. Hier ist wieder eure Maria-Theresia Dippon und ich freue mich riesig, dass ich heute einen ganz tollen Special Guest wieder bei uns habe. Und zwar ist heute der liebe Jakob Horvath bei uns. Hallo, lieber Jakob.
Hallo, liebe Maria.
Schön, dass du sogar aus Costa Rica jetzt hier im Podcast gelandet bist und hier zu Gast bist. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und ich freue mich riesig.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne. Und wir haben ja gerade schon kurz geplaudert und gesagt, oh, komm, wir zeichnen jetzt einfach auf, weil ich habe irgendwie so viele spannende Themen einfach, die ich so von dir mitbekommen habe, was du so gemacht hast davor und wo wir uns ja auch schon mal telefonisch unterhalten haben. Und wir haben gesagt, hey, wir müssen uns einfach auch mal zum Podcast treffen und schauen, was heute alles so auf den Tisch kommt an Themen. Mitunter haben wir uns eigentlich ja so sozusagen das erste Mal getroffen, wo es um das Thema Buchschreiben ging. Vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wir beide eigentlich so in Verbindung gekommen sind. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, da sind noch mehr Themen. Lieber Jakob, du hast ja ein Buch geschrieben über deine Weltreise, gell?
Richtig.
Ich würde auch voll gerne mit dir mal da einsteigen, weil ich zum einen fasziniert es mich natürlich, dass du es einfach auch gemacht hast, da ein Buch geschrieben hast über deine eigene Persönlichkeitsentwicklung, deine Reise, nicht nur die innere Reise, sondern in dem Fall auch die Weltreise. Und du da ja quasi auch vom Fernsehjournalist auf Tour gegangen bist und danach ganz viel passiert ist und sich verrückt hat. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir da mal nochmal eine kleine Reise hinmachen. Wo ist der Jakob sozusagen jetzt? Und was ist so passiert? Möchtest du uns mal so ein bisschen reinholen in deine Welt? Das ist eine mega Frage.
Ja, wie viel Zeit haben wir denn, Maria?
Wir machen einfach eine Zeitreise.
Wir machen eine Zeitreise und verrücken uns ein bisschen. Ich finde deinen Podcast ganz großartig, weil das auch so schön am Punkt bringt. Du hast es jetzt ja auch erwähnt. So, da hat sich ganz viel verrückt. Ja, und das Wort verrückt hat mich irgendwie auch in einem anderen Maße, mit einer anderen Wortbedeutung begleitet, weil für mich diese Weltreise eine komplett verrückte Idee war, damals 2015, als die Idee entstanden ist, und ein Jahr später, 2016, dann im Herbst, habe ich mich aufgemacht. Und das ist jetzt her 4,5 Jahre. Jetzt sitze ich in Costa Rica, schaue zurück, frage mich, wohin ist die Zeit? Und schau zurück auf eine Fülle an Ereignissen und Veränderungen und Transformationen, die stattgefunden haben. Ja, mein ganzes Leben hat sich irgendwie seitdem komplett verändert. Ich bin aufgebrochen als Journalist beim Fernsehen. Ich habe 6 Jahre lang über Innenpolitik berichtet für ein großes österreichisches Politikmagazin im ORF, im Fernsehen. Unter anderem ein halbes Jahr über die sehr intensive Flüchtlingsbewegung, die 2015 stattgefunden hat. Hunderttausende Menschen geflohen sind vor Krieg und Zerstörung. Ich war an den Grenzen und in den Flüchtlingslagern und habe mir viele dieser Geschichten persönlich angehört. Und das hat ein bisschen was gemacht, auch mit mir in Bezug auf meine Wahrnehmung von der Fremde, von der Welt da draußen, wie sie ist, wie sie sein kann. Und wie sie noch sein kann. Das waren so ein bisschen, das hat begonnen, mich zunehmend zu interessieren, nicht nur aus journalistischer Perspektive, sondern vor allem, ich habe gemerkt, aus persönlicher Perspektive. Mich hat das wahnsinnig getroffen auch immer. Ich konnte da nicht so diesen objektiven Abstand halten, wie man das als Journalist ja tun sollte, sondern war da immer gleich voll drinnen auch. Ich habe gedacht, aber ich weiß doch auch, dass die Welt so schön sein kann. Ich war ja davor auch schon ein begeisterter Reisender und davon liest und hört und sieht man nie irgendwas im Fernsehen. Und dann habe ich diesen krassen Gegensatz von den Menschen, die ihre ganze Familie verloren haben und jetzt irgendwie versuchen, woanders ein neues Leben zu beginnen. Und je länger diese ganze Bewegung gedauert hat, umso größer ist die Angst geworden vor fremden Menschen. Im Land vor allem, das heißt, die Berichterstattung war zunehmend, die Angst vor den Fremden, es hat sich dann auch ein bisschen geschiftet von heißen wir sie willkommen, öffnen wir unsere Herzen für Menschen, die Hilfe brauchen, zu, ach ja, nur ja, nicht zu viele. Und genau in dieser Zeit kam mein bester Freund aus Norwegen mit einer Facebook-Nachricht daher. Hat überhaupt nichts zu tun gehabt mit der Flüchtlingsbewegung. Ich weiß gar nicht, ob er gewusst hat, dass ich gerade so intensiv über all diese Dinge berichtete. Und sagt, Jakob, Ich habe eine Idee.
Oh, spannend.
Ja. Und er schreibt und skizziert in 4 Absätzen einen Traum, eine unglaublich verrückte Idee, um den Bogen jetzt zum Wort verrückt zu spannen. Und er sagt so: Was, wenn wir alles zurücklassen für ein Jahr oder länger und so langsam wie möglich Richtung Westen reisen, ohne zu fliegen, den Kontinent zu wechseln, per Anhalter 1000 neue Freunde gewinnen, das Abenteuerleben, das Leben in seiner ganzen Fülle kennenzulernen. Und ich bin bis zu dem Zeitpunkt noch nie wirklich irgendwo hingesegelt. Ich bin noch nie irgendwo hingetrampt, wirklich. Bei Martin war das anders, der ist schon ein paar Mal quer durch Europa getrampt. Und ich habe gar nicht gewusst, was ich damit anfangen soll, mit dieser verrückten Idee. Und eine Woche später erst konnte ich ihm antworten und habe gesagt: Martin, ich habe keine Ahnung, was du da jetzt ausgelöst hast in mir. Ich kann es auch noch nicht wirklich deuten. Ich weiß nur, ich will das machen. Ich habe keine Ahnung, wie. Ich habe keine Ahnung, wie ich vom Job freikriege. Mein Job war mir wichtig damals. Es war wirklich so mein Traumjob, auf den ich lange hingearbeitet habe, um dann diese Anstellung zu bekommen beim ORF. Ein Job, den ganz viele Menschen machen wollen. Und ich hatte ihn schon und irgendwie gleichzeitig das Gefühl, aber es ist es nicht. Angekommen sein spürt sich anders an. Und da war so eine Neugierde in ihm, so eine Offenheit, so ein: Ich will gern das Leben von einer neuen Seite kennenlernen, das Abenteuer suchen. Und eben nur mit der Hilfe von fremden Menschen, und das ist dann die Mission geworden, im Laufe des nächsten halben Jahres von Wien per Anhalter nach Amerika zu reisen. Also sprich, nur mit der Hilfe von fremden Menschen den Kontinent zu wechseln und darüber zu schreiben, darüber zu berichten in meinem Travel-Blog 1000 First Steps. Das war damals eben, hat als Reiseblog gestartet. Mittlerweile ist es mein Podcast, mein Baby, mein Herzensprojekt. Und dann eben auch ein Buch darüber zu schreiben. Und viele Menschen einzuladen in diese Geschichte und ihnen darüber zu erzählen, wie schön die Welt auch sein kann. Ich habe es so genannt, so die Reise zur Sonnenseite der Menschheit, um ein Gegengewicht auch zu bilden, eine Balance zu schaffen zur krass negativen Berichterstattung im Fernsehen, in den normalen Medien, und einfach zu zeigen, wie unglaublich schön die Welt auch sein kann und wie freundlich sie sein kann, wenn man mit einer Offenheit, mit einem gewissen Grundvertrauen hinausgeht.
Mega
Ja,
schön.
so hat's begonnen.
Mega, mega schön. Ich würde da auch natürlich gleich noch weitergehen, aber schon mal an dem Punkt nochmal kurz zu bleiben, weil ich das so spannend finde, wie du gerade beschrieben hast. So, da ist der Jakob, der irgendwie eigentlich so diesen Traum hatte. So, ich werde jetzt hier eben großer Fernsehjournalist im ORF, und du hast ja auch gesagt, das ist ein Job, den sich viele eben wünschen, und du hast es
Ja.
sozusagen erreicht. War es dann ja schon so ein bisschen in diesem inneren Prozess, hast du gesagt, da jetzt speziell auch das Thema fremde Menschen, Gesellschaft, wie gehen wir eigentlich damit um? Wer warst du denn zu dem Zeitpunkt? Also hast du selber irgendwie auch schon irgendwie so ein bisschen mit dir und deinem Leben und deinem Selbst gestruggelt, oder war dir das da noch gar nicht so bewusst irgendwie so?
Also ich glaube, ich habe viel gestruggelt, aber die Bewusstseinsebene war eine ganz andere. Also ich habe mich halt sehr viel abgelenkt. Ich war jemand, der wahnsinnig, ich war sehr engagiert in meinem Job. Also Karriere war mir sehr wichtig. Das war so die Bestätigung von außen auch zu kriegen. Und jede Woche sehen meine Beiträge 600.000 Menschen. Und so, das war das Ego. Dann war natürlich auch, ich war wahnsinnig gern gefeiert. Bin jedes Wochenende in die Clubs gegangen in Wien. Ich hatte sehr gute Freunde, ja, wie viel getrunken. Das heißt, das war dann so meine Balance zur Arbeitswelt und zu Work Hard, Play Hard. Das ist ein bisschen das Motto. Aber das sehe ich auch erst rückblickend so. Wenn ich jetzt darauf zurückblicke, wenn du mich fragst, wer war ich denn damals? Ja, ich habe mir viel Bestätigung ge gesucht oder erhofft aus der Frauenwelt zum Beispiel. So, das war etwas, dass ich jetzt annehmen kann, das ist ein Teil meiner Vergangenheit, wo ich teilweise gestruggelt habe, auch damit, rückblickend gesehen, aber wo so das Dating, die ganze Dating-Welt und ja, also einfach Bestätigung von außen auf allen Ebenen, aber nicht das Bewusstsein habend, dass das irgendwas kaschiert, dass das irgendwas kompensiert. So weit war ich damals einfach nicht. Und ich habe mich weder mit Spiritualität beschäftigt, noch ernsthaft mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Also immer wieder im Außen gesucht und wäre wahrscheinlich zu der Zeit nicht auf die Idee gekommen, nach innen zu schauen und dort mal auf die Suche zu gehen, was es denn da alles zu entdecken gibt.
Was wäre denn, wenn ich den Jakob damals getroffen hätte und ihn gefragt hätte, bist du glücklich? Was hätte er da gesagt?
Wahrscheinlich hätte er ja gesagt. Ja, er hat gesagt, ja, ich bin glücklich. Also die damalige Sicht der Dinge, die war so. Ne? Klar, hat es Höhen und Tiefen gegeben. Und hättest du mich das an einem Sonntagmorgen gefragt, wenn ich bis 6 in der Früh im Club war, dann hätte ich gesagt, ach, scheiße, ja, ich hänge oben und frage mich morgen wieder, ob ich glücklich bin. Aber so meine Welt hat irgendwie gepasst. Ich hatte einen guten Job, ich habe gut verdient, ich habe mir die Dinge kaufen können, leisten können, die ich wollte, habe natürlich auch viel von diesem Geld ausgegeben für Dinge, die ich nicht unbedingt gebraucht habe, meine Urlaube leisten können, ich hatte gute Freunde, gute Partys, eine Familie, die mich gern hat. Also es war so alles irgendwie an seinem Platz. Mhm. Trotzdem war da in mir so ein Calling, kann man es irgendwie nennen. Ein nicht näher definierbares Bedürfnis nach mehr Tiefe, nach mehr Bedeutung, nach etwas, das ich zu der Zeit nicht deuten konnte, was für mich zu der Zeit sich gezeigt hat, eben als eine unglaubliche Neugierde auf die Welt. Mhm. So, die Neugierde aufs Abenteuer, Neugierde, neue Dinge auszuprobieren, ganz einfach, und zu schauen, was das mit mir macht. Und dann war das ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Das war einfach wirklich ein, okay, da ist jetzt mal diese verrückte Idee, nach Amerika zu schreiben. Kein Reiseführer, keine Reiseroute, keine Länder, wo ich gesagt habe, da will ich hin, das und das und das will ich sehen. Nein, nur diese eine Mission. Das war für mich zu der Zeit mehr als genug. Wie komme ich bei Anhalter nach Amerika? Wir müssen über den Atlantik segeln. Keine Ahnung, ja, keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert und so. Und was ich gemerkt habe, war, es war wirklich so ein schrittweiser Prozess. Mhm. Da waren mal die ersten paar Autos, die ersten paar fremden Menschen auf der Tankstelle anzuquatschen, das war so raus aus der Komfortzone, die ersten Steps. Dann habe ich gemerkt, das funktioniert, die Leute nehmen einen mit, mal schneller, mal weniger schnell. Ja, da gab es 4 Stunden an Kreisverkehren in der prallen Sonne in Barcelona und keiner bleibt stehen. Und du denkst dir, was um Himmels Willen mache ich denn da? Ja, und ich könnte ja schon viel weiter sein. Ja, und dann bin ich in Teneriffa, das war nach der ersten Überfahrt, dann seekrank geworden, 4 Tage, Südportugal nach Teneriffa, wollte ich alles hinschmeißen, also da war ich wirklich am absoluten Boden, emotional, mental, Seekrankheit ist das Übelste überhaupt, glaube ich, was ich mich bis zu diesem Zeitpunkt gefühlt habe jemals. Aber ich hatte keine Wahl, ich konnte nicht umdrehen, ich konnte nicht heimschwimmen, ich musste das jetzt aussitzen auf diesem Boot, 8 Tage nach Teneriffa. Und das war so die erste wirklich transformierende Erfahrung, weil als die Seekrankheit weg war, war da plötzlich eine unglaubliche Power, eine ganz neue Energie, ein Selbstbewusstsein. Das kommt, wenn man eine schwierige Zeit aussitzt und wenn man es akzeptiert, dass es jetzt einfach mal, Entschuldigung, scheiße ist. Mhm. Und dass das sein darf und dass das ein Teil ist dieser gesamten Erfahrung. Mhm. Und je eher ich es akzeptieren konnte, desto schneller hat mein Körper reagiert, lustigerweise, auf die Wellen, auf die Bewegungen. Es ist irgendwie alles klarer geworden. Und dann war diese eine Nacht unter Sternenhimmel. Ich bin am Steuer gestanden und ich habe geglaubt, das gibt es jetzt gar nicht. Das war, sowas habe ich noch nie erlebt zuvor. Ich habe mir gedacht, da bin ich dann so richtig neugierig geworden, was wartet denn dann nach dem Atlantik erst? Das war ja erst diese kurze Etappe von Portugal nach Teneriffa. Was wartet denn in der Karibik erst, wenn ich das 3 Wochen mache? Und plötzlich, ja, habe ich gewusst, ich möchte mich darauf gut vorbereiten. Ich bin dann 3 Tage alleine in den Wald gegangen, in Teneriffa, habe Vision Quest gemacht, ohne Essen, um mich mental auch sozusagen auch auf das vorzubereiten. Und da waren viele Ängste im Spiel, weil ich hatte vom Segeln nicht wirklich viel Ahnung. Ich habe keine Ahnung gehabt, was erwartet dich, wenn du 5000 Kilometer über den Atlantik segelst, wenn du den Captain nicht kennst, wenn du das Boot nicht kennst. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal ein Boot. Ich habe gar nicht gewusst, ob das überhaupt klappt. Ich jemanden finde, der mich da mitnimmt. Und mich mit diesen Ängsten zu beschäftigen, das war ein ganz wesentlicher Teil dieser ersten paar Monate auf der Reise. Und da war die Vision Quest im Wald, wo auch Ängste hochkommen, wenn du allein in der Nacht im Wald bist. Und das 3 Tage lang. Du beschäftigst dich mehr und mehr sozusagen mit deinen inneren Schatten. Und ja, und das war dann so dieser schrittweise Prozess, bis hin zur Atlantik überqueren.
Wie bist du denn darauf gekommen? Also hattest du dich sozusagen schon ein bisschen vorbereitet, dass du zum Beispiel sowas wie eine Vision Quest machen kannst, also da nachts allein in den Wald gehen, sich da voll seinen Ängsten auszusetzen, oder kam das auch spontan, was du da dann sozusagen machst? Wie ist das?
Ja, das war dann, es hat mir ein Freund davon erzählt. Der hat das lustigerweise auch auf Teneriffa gemacht. Nein, nicht auf Teneriffa, auf einer anderen kanarischen Insel hat er das gemacht. Aber der hat mir da ein halbes Jahr vorher schon davon erzählt, dass er sowas mal gemacht hat und dass das so eine transformierende Erfahrung war, weil da ganz viel bei ihm passiert ist in der Zeit, in den 3 Tagen. Und es ist ja auch ein uraltes Ritual von indigenen Völkern hauptsächlich, quer über den Globus, wenn der Jugendliche erwachsen wird, also vor allem bei Männern, das ist so wie ein Mutritual, so eine Initiation, kann man auch dazu sagen. Also du gehst als junger Mensch 3 Tage, 3 Nächte oder teilweise auch länger, also das kommt natürlich auf die Tradition jetzt an, allein in den Wald und wenn du zurückkommst, bist du dann ein Mann. So, ja, das ist sozusagen diese uralte Tradition, die seit Jahrtausenden gelebt wird. Und der hat mir davon erzählt und ich habe mir gedacht, irgendwie, das passt jetzt gerade so gut ins Konzept. Also
Das kam dann so
in der
spontan
Zeit.
als Idee.
Na, das war dann, ja, ich habe mir dann gedacht, okay, wenn ich jetzt in Teneriffa bin, dann möchte ich mir einen Platz suchen, wo ich das machen kann. Und das war gut. Also ich kann das nur sehr empfehlen, wirklich so mal 3 Tage off-grid zu gehen. Alles da zu lassen, kein Handy mitzunehmen, kein Notizbuch mitzunehmen, keine
Gar
Bücher zum
nichts.
Lesen, keine Ablenkungen, kein Essen, nur Wasser, sehr viel Wasser, kein Zelt, nur ein Schlafsack. Ich meine, man kann das
Auch so
natürlich
ganz nett.
variieren, also je nachdem, man kann das ein bisschen entschärfen auch, aber das ist schon eine ganz, ganz großartige Erfahrung.
Wie war das dann für dich? Also als du dann sozusagen da allein nachts im Wald warst, ich meine, ich selber denke mir so, oh Gott, dann kommen ja so, dann hört man sämtliche Geräusche und denkt so, oh Gott, was kommt da oder wer kommt da oder kommt da vielleicht sogar noch einer mit dem Messer um die Ecke oder so. Wie war das für dich? Also was waren deine vielleicht so Ängste oder Gedanken? Was hat es mit dir gemacht? Magst du uns da auch ein bisschen mit reinnehmen
Ja, gerne. Also zum einen wird dir bald bewusst, was für Gedanken du hast, nämlich der da mit dem Messer um die Ecke kommt. Lustigerweise, den hatte ich auch. Ja. Also in den
Spannend.
Gedanken. Und wenn du dich darin verlierst, dann wird es beängstigend. Dann kommt die Angst. Ich sage, oh Scheiße, was ist, wenn da jetzt echt jemand kommt? Aber das ist ja völlig absurd. Du bist alleine mitten im Nirgendwo. Niemand weiß, dass du da bist. Es ist finster. Du bist weit weg von irgendeinem Weg zwischen den Bäumen. Wieso sollte da irgendjemand kommen? Also selbst wenn jemand wollte, würde er dich nicht finden. Also das zeigt ja
Stimmt
irgendwie,
eigentlich, ja.
man kommt dann irgendwie so drauf, wie absurd die eigenen Gedanken eigentlich sind. Also sich das Bewusstmachen der Gedankenspirale, des Monkey Minds. Und da geht alles Mögliche ab. Wenn du keine Ablenkungen hast, 24 Stunden, die Tage sind sehr lang. Die Nächte teilweise auch, wenn du nicht schlafen kannst. Du hast keine Uhr mit. Also kannst immer nur raten, wann die Sonne wohl aufgeht und wie lange es wohl noch dauert. Man ist dann der Natur einfach sehr nahe. Es krabbeln dann irgendwelche Viecher herum und du glaubst, da ist jetzt eine Wildsau einen Meter neben dir und in Wahrheit ist es nur irgendeine Maus oder kleiner Käfer, aber das Raschen der Blätter klingt so krass, dass das viel größer klingt. Und was ich da, und das war so ein bisschen die Rutsche auch hin zur Meditation, war präsent zu sein. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich habe gewusst, immer wenn ich mich jetzt auf meine Atmung konzentriere oder die Geräusche einfach als Geräusche höre, aber jetzt nicht eine Geschichte drumherum baue, dann werde ich ruhiger, entspannter und die Träume sind sehr klar gewesen, teilweise also sehr luzide dazu, wo du teilweise aufwachst und nicht weißt, ist es jetzt passiert oder nicht, weil es so krass klar war.
Also wie
Irgendwie
wenn du
so ein
eigentlich gar
Traumpartner.
nicht schlafen würdest, sondern wie wenn du eigentlich so gar nicht schon gar nicht mehr weißt, ist es jetzt eigentlich Traum oder ist es jetzt
Ja.
gerade Realität
Du
sozusagen.
bist halt auch, du schläfst halt auch nicht wahnsinnig tief, also wachst halt immer wieder auf und dadurch vermischt sich so die Realität mit der Traumrealität immer mehr. Das waren alles völlig neue Erfahrungen. Das habe ich in der Form überhaupt noch nie gemacht. Und ich habe wohl zuvor versucht zu meditieren. Ist mir nie wirklich gut gelungen. Ich habe eigentlich nach wenigen Minuten mit meiner Rücken weh getan. Ich habe gedacht, das ist Zeitverschwendung, was da in meinem Kopf alles abgeht. Und diese Erfahrungen mit der Natur vor allem waren dann rückblickend betrachtet ganz wesentlich hin zu einer spirituellen Reise, die dann mehr und mehr begonnen hat. Vor allem dann durch eine sehr intensive Erfahrung auf dem Atlantik. Eine Verbindung zur Natur, die ich so überhaupt noch nie gespürt habe.
Würdest du da, wenn wir da jetzt sozusagen in dein Heute mal kurz springen dürfen, du leitest ja jetzt heute zum Beispiel auch Meditationen an oder hilfst da ja auch Menschen sozusagen in die innere Mitte zu kommen, zur Connection mit sich zu kommen. Machst du dann zum Beispiel mit Menschen dann, die jetzt vielleicht noch nie meditiert haben, auch erstmal irgendwie so eine Art Naturreise oder sagst, ich schicke die erstmal in den Wald oder so? Oder wie gehst du
Ja.
damit um sozusagen?
Warte mal ganz kurz. Sorry. Also, magst du die Frage nochmal stellen?
Ja, gerne. Also zu der Frage, wie machst du das heute sozusagen, wenn du mit Menschen im Coaching oder mit, sagen wir mal, Meditation arbeitest, die ihnen helfen möchtest, dass sie eben zu dieser inneren Connection kommen? Schickst du sie auch erstmal sozusagen in die Natur oder sagst, mach eine Vision Quest oder wie gehst du da mit Menschen um, die sozusagen auch, also ich habe das ja auch, dass ganz viele Menschen zu mir kommen, eher noch nicht so die Erfahrung haben. Also mit Meditation oder Achtsamkeit, also was machst du da dann, wenn man kurz mal in das Heute springt?
Ja, ich glaube, dass die Natur eine unglaubliche Lehrmeisterin ist, auf so vielen Ebenen. Das war ja auch, wie ich den Zugang zur Spiritualität gefunden habe. Und ich glaube, dass das vielen Menschen hilft. Also in meinen Meditationen, die ich anleite, in den Live-Meditationen, aber auch in den Coachings. Also die Meditationen sind natürlich auch ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Transformationscoachings, die ich mache. Und um so tiefer zu gehen, im eigenen Körper zunächst, über die Atmung, über die Empfindungen im Körper und dann aber auch diese Verbindung wahrzunehmen zu dem natürlichen Körper, der uns umgibt, also sozusagen diesen energetischen Körper der Natur. Und wenn du im Freien bist und wenn du gerne wandern gehst oder wenn du, also jeder, der schon mal auf dem Berggipfel gestanden hat und diese Weite geblickt hat, nur erstarrt ist vor Demut und vor Staunen und vor was für eine unglaubliche Macht die Natur hat im positivsten Sinne auf unser System. Der weiß, dass das ein Portal ist auch, dass ich über die Natur mit mir selbst in Verbindung gehen kann. Und die Meditation ist ein wunderbares Tool. Und wenn jemand sagt, ja, ich kann aber nicht ruhig sitzen, ich würde sogar meditieren, weil ich weiß, dass das ganz viele Benefits hat und es würde mir so gut tun, aber ich kann nicht still sitzen. Ja, dann probier was anderes. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und Methoden. Meditation ist so viel mehr als nur in Stille zu sitzen. Du kannst meditieren, während du im Wald spazierst. Du kannst Waldbaden. Waldbaden ist eine super Möglichkeit von japanischen Wissenschaftlern, erfunden, Shinrin Yoku heißt es dort, wo du mit allen Sinnen einfach präsent bist im Wald. Du bist alleine und ohne Ablenkungen im Wald und dann fühlst du die Rinde des Baumes und die Blätter mit deinen Fingern. Du riechst die Aromen, die Terpene der Bäume. Du atmest die frische Luft ein, du schmeckst die Luft. Du gehst vielleicht barfuß durch einen Bach oder am Laub entlang und hörst die Geräusche und tauchst da so richtig ein. Wenn du das ein, zwei Stunden machst, ist Meditation pur. Das ist so eine intime Verbindung mit der Natur und ein wunderbarer Einstieg auch und ein, wie ich finde, sehr niederschwelliger Einstieg.
Ja, spannend. Ja, es ist nämlich gerade interessant, weil du ja auch jetzt sagst, zurückblickend betrachtet, wenn du jetzt so daran denkst, damals hast du das vielleicht noch nicht so, also gewusst, vielleicht eben, was für eine Meditationserfahrung man ja durch Meditation macht, aber dass eben auch die Natur uns dahin bringt oder dass wir uns auch manchmal gerade zu Beginn, wenn man jetzt vielleicht noch nicht irgendwie, selbst 5 Minuten, das war für mich auch total lang, ganz am Anfang, ich dachte, oh Gott, was mache ich hier? Dass man halt vielleicht auch einen anderen Einstieg finden darf und auch einfach eben dem Gefühl folgt sozusagen und sich darauf
Ja.
einlassen kann. Ja.
Und auch, man lernt sich dadurch ja selber auch besser kennen, weil es gibt Menschen, die haben ja auch kein Problem damit, in Stille zu sitzen.
Ja,
Zum Beispiel. Ja,
genau.
für die ist dann zum Beispiel eine Achtsamkeitsmeditation in der Stille perfekt.
Ja.
Aber für jemanden, der das nicht kann, ist das eine Qual, vor allem zu Beginn, wenn man diese Praxis noch nicht hat, wenn man diesen Achtsamkeitsmuskel noch nicht so gestärkt hat. Dann braucht es einfach Übung. Und da gibt es bewegte Meditationen zum Beispiel. Es gibt Meditationen, wo man tanzt. Es gibt Meditationen, wo man den ganzen Körper durchschüttelt. Es gibt Breathwork-Meditationen, wo man sich dann andere Elemente des eigenen Seins zu Hilfe holt, um in diese Schwingung zu kommen. Im Endeffekt ist das ja dann alles eine Schwingung, die im Körper entsteht, die wahnsinnig kraftvoll ist und die einem so viel Selbstvertrauen auch gibt, so viel Mut, so viel Lebensmut auch, weil du merkst, dass du so viel mehr bist als nur dein Körper und deine Gedanken und deine Emotionen, sondern eine ganze Fülle an Wesensbestandteilen, wenn du so möchtest, an Energien, die immer in einer unendlichen Verbindung stehen mit dem Universum, mit der Natur. Und jetzt springen wir vielleicht kurz zurück aufs Segelboot
Genau.
am Atlantik, wo ich genau das zum ersten Mal wahrgenommen habe. Weil für mich war es ein ganz großes Thema, ich habe ja schon erzählt, die Angst.
Genau.
Die Angst vor dieser Überfahrt. Nicht zu wissen, was da jetzt auf mich zukommt.
Ja.
Überlebe ich das überhaupt? Keine Ahnung. Da waren ja alle möglichen, ich meine, du hast vorhin von dem Mann mit dem Messer gesprochen.
Genau.
Da waren viele Männer mit dem Messer im übertragenen Sinne. Da war der Ozean, da waren 20 Meter hohe Wellen. Da waren, also in meinen Gedanken, in echt ist davon nichts passiert. Das heißt, mein Weg, um damit umzugehen, war, ich musste irgendwie Vertrauen entwickeln in diese ganze Geschichte. Ich habe gewusst, wem oder was willst du jetzt vertrauen? Vom Boot verstehe ich nichts. Den Kapitän kannte ich nicht. Ich selbst habe keine Segelerfahrung. Also selbst auf sich auf meine Segelkenntnisse zu verlassen wäre oder zu vertrauen wäre auch nicht wirklich gegangen. Und dem Ozean, wie soll ich dem Ozean vertrauen? Kann alles passieren. So, also wem oder was vertraust du? Und da war zum ersten Mal die Erfahrung des Urvertrauens, dieses dem Leben vertrauen, dem Lauf der Dinge. So zu wissen, that's your journey.
Ja.
Das ist der Grund, warum du jetzt hier auf diesem Boot bist, ist diese Reise zu machen. Und wenn du diesem Lauf der Dinge vertraust, dann weißt du, dass das gut ist, genauso wie es ist. Und es kann dir nichts passieren, weil es hat dich etwas hierher geführt. Und was dieses etwas ist, darüber kann man jetzt viel philosophieren. Für mich war es damals die Natur. Ich habe begonnen, der Natur zu vertrauen, dem Universum zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen. Und das hat mir die Angst genommen. Und auf einmal war das, diese ganze Reise nur mehr faszinierend für mich.
Das wollte ich nämlich gerade
Also riesig.
fragen, dass diese Angst, wo du ja quasi im Wald sozusagen auch so mit konfrontiert würdest und dann zu sagen, okay, ich brauche aber keine Angst haben, also wie du gesagt hast, okay, da hat dir das Atmen, Meditation und so weiter geholfen. Und was war dann für dich noch so ausschlaggebend? Also dann wirklich zu sagen, also es ist ja, wie du sagst, vor allem dem Kopf zu sagen, hey, da ist kein Mann mit dem Messer, sondern da ist vertrau einfach. Also was hat dir genau geholfen, überhaupt die Angst dann wahrscheinlich zuzulassen und das dann in dieses Vertrauen umzuwandeln? Was würdest du sagen, wann kam es, also wo war der Punkt oder wie kam es überhaupt zu dem Punkt, das zu switchen?
Indem ich meine Gedanken auf etwas anderes konzentriert habe. Also die Angst beginnt immer im Kopf, wenn du dich die ganze Zeit konzentrierst auf das, was dir Angst macht, aber in Wahrheit nicht auf die Sache selbst, sondern auf die Geschichte drumherum, die du dir da jetzt zusammenbaust, die zu tun hat mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, was die anderen Menschen gesagt haben. Haben wir dir vielleicht, hast du schon fünf? Kennst du einen Menschen persönlich, der ertrunken ist auf einem Segelboot? Dann wirst du viel mehr Angst haben vor so einer Atlantik. Du wirst das vielleicht gar nicht machen. Das heißt, das hängt sehr krass zusammen mit dem, was du bis jetzt erlebt, erfahren, gehört, gesehen hast. Und wenn ich mich jetzt, wenn ich da, daraus entsteht jetzt eine Geschichte. Und wenn ich mich auf diese Geschichte konzentriere, die mit der Realität jetzt, mit meiner Realität nichts zu tun hat, aber dann befeuere ich sozusagen diese Emotion der Angst mit meinen Gedanken. Gibt es diesen guten Spruch, don't throw the wood of your thoughts into the fire of your emotions. Das gilt für, glaube ich, alle Emotionen, vor allem die schweren Emotionen, negative Emotionen, aber vor allem bei der Angst. Und wenn ich aber aufhöre, die Angst zu nähern, indem ich immer wieder diese gleichen Gedanken da reinwerfe, sondern mich jetzt konzentriere auf, okay, was sehe ich denn jetzt gerade? Ich sehe einen wunderschönen Sonnenuntergang. Jeden Tag. Wie ich ihn noch nie gesehen habe, weil ich umgeben bin von 360 Grad Wasser. Und das gleiche Spektakel in der Früh. Und ich nehme die unterschiedlichen Nuancen der Farben wahr, anders in der Früh als am Abend. Und ich sehe den Sternenhimmel und solche Pracht über mir. Und ich nehme den Sternenatlas her aus der Bordbibliothek und beginne den Himmel zu studieren. Und mir anzuschauen, wie verändert der Himmel sich, wenn ich jetzt langsam diesen ewig langen Tempo immer weiter Richtung Südwesten sehe. Und jeden Tag wird die Temperatur ein bisschen wärmer. Und ab der Hälfte kannst du ohne Shirt rumlaufen, weil wir sind ja im Februar gestartet auf den Kanarischen Inseln, da war es relativ frisch und dann sind wir Ende Februar in der Karibik angekommen, da war es super heiß und dazwischen erlebst du das in so einer Langsamkeit, diese Reise. Die Uhrzeit verändert sich ja auch, du gehst ja durch sechs, ja, ich glaube sechs Zeitzonen durch und du nimmst wahr diese Faszination der Langsamkeit. Und dann überholen dich Pottwale, die größer sind als das Boot.
Krass,
Und
ja.
plötzlich mitten in der Nacht taucht im Mondschein neben dir am Steuer ein Wal auf und schaut die Luft in die Luft. Und ich habe einfach nur so, ich habe mich einfach so verbunden gefühlt mit all dem. Das war einfach so, so tiefgründig, so wunderschön.
Würdest du denn eigentlich sagen, dass es irgendwie gut ist, wenn die Menschen sich sozusagen auf so eine Art Weltreise begeben, um so wirklich da rauszukommen? Also, das ist bei dir so ein spezieller Weg dann auch gewesen.
Ja, ich würde jetzt sagen, ich bin ein bisschen voreingenommen, bin ein bisschen biased. Aus meiner Erfahrung würde ich das auf jeden Fall bejahen, aber ich weiß auch, dass jeder Mensch auf seiner eigenen Reise ist und das nicht für jeden wahrscheinlich das Richtige ist. Aus verschiedenen Gründen. Aber ich würde den Reisebegriff weiterfassen. Also ich würde sagen, dass auch der Begriff der Komfortzone extrem dehnbar ist und für jeden Menschen anders. Also einer, der noch nie alleine irgendwo das Land verlassen hat, für den ist es vielleicht schon ein Riesenschritt aus der Komfortzone, mal am Wochenende nach Mailand zu fliegen, keine Ahnung, ja? Alleine zu schauen, was passiert. Für jemanden, der schon auf 2.000, 3.000, 5.000 Meter Gipfeln war, ist der 3.500 Meter Gipfel keine große Challenge, vielleicht. Aber einer, der noch nie wandern war, der wird mit 1.000 Metern ein Problem. Um die Relation zu zeigen, und daher glaube ich, ist es wichtig, gut hinzuspüren, was ist denn das meine? Also, was liegt denn auf meinem Weg? Und was zeigt mir das Leben gerade? Was für mich jetzt das Richtige ist. Ganz unabhängig davon, was andere tun oder andere denken und andere sagen. Und ich glaube, es ist schon gut und wichtig, sich inspirieren zu lassen, weil es einfach den Horizont weitet der Möglichkeiten. Also mich inspiriert es immer unglaublich, wenn ich Menschen sehe, die etwas zustande bringen, das ich einfach zutiefst bewundere, weil dann zeigt es mir, dass das möglich ist. Und dann weiß ich, das ist auch dann für mich möglich, wenn ich gewisse Schritte setze. Ob ich das dann auch wirklich will, so, oder ob das wirklich das meine ist, wieder eine andere Frage. Aber so wirklich dem nachzugehen, der eigenen Wahrheit, wo auch immer sie dich hinführt, und dann, wenn es darauf ankommt, den Mut aufzubringen, zu sagen, so, das ist jetzt der erste Schritt, das ist der nächste Schritt und das ist der nächste Schritt. Und ohne, dass ich die ganze Reise schon kenne, wie gesagt, im übertragenen Sinne auch, traue ich mich trotzdem, den ersten Schritt zu gehen. Darum habe ich meinen Podcast 1000 First Steps genannt, weil ich glaube, das ist die Essenz von wirklicher persönliche und auch spirituelle Weiterentwicklung, jeder Art der Weiterentwicklung, glaube ich, im Leben. Wenn du mehr und mehr der Mensch werden willst, der du zutiefst im Herzen bist, dein Potenzial entfalten möchtest, das dir mitgegeben worden ist in dieses Leben, dann musst du erste Schritte gehen, dann musst du neue Dinge ausprobieren, du musst einfach über dich hinauswachsen. Sonst geht es halt nicht.
Das ist wahrscheinlich genau, also wie du sagst, dieses, man darf für sich selbst seine Komfortzone erstmal finden, die man sozusagen dann verlassen darf. So.
Ja, genau.
Dass das eben für dich dann damals natürlich schon eine krasse ja, Verlust der Komfortzone war, indem du einfach auf diese Weltreise gegangen bist und dich da mit den krassesten Dingen konfrontiert hast, sei es die Seeüberfahrten, sei es überhaupt auch, okay, wir reisen ohne Flugzeug, ist ja auch so ein Komfortding eigentlich sonst. sei es der Wald, die Vision Quest und viele, also ich habe ja deine Buchinhalte gesehen, also lohnt sich auf jeden Fall, das Buch zu lesen. Wir könnten über jede Station, könnten wir ja sozusagen Podcast füllen, wenn man so sieht. Aber dass man ja wirklich erkennt, du bist da ja jedes Mal immer wieder auch, zumindest wenn man es so im Überblick liest, immer wieder auch aus deiner Komfortzone weiter rausgegangen. So. Also zumindest so wie man, das, oder wie würdest du es, wie würdest du
es? Das ist auch das vielleicht noch eine Antwort auf deine Frage, weil du, also auf die Frage zuvor, ob ich empfehlen würde, auf Reisen zu gehen. Vor allem aus dem Grund, weil dir das Reisen natürlich die Möglichkeit gibt, dich selbst auf neue Art und Weise zu erfahren und dich auszuprobieren an der Welt, weil du in Gegenden bist, die dir unbekannt sind, weil du mit Herausforderungen dealst, die du vielleicht zuvor so noch nicht kennengelernt hast. Das heißt, da eignest du dir jetzt neue Skills an, neue Fähigkeiten. Du lernst neue Leidenschaften vielleicht kennen. Du kommst drauf, hey, das taugt mir, das finde ich cool, da möchte ich mehr wissen zum Beispiel. So wie es bei mir dann beim Yoga war. Ich bin ja erst auf dieser Reise zum Yoga gekommen, während einer ziemlichen Krise eigentlich, die ich hatte in Kalifornien. Dann später. Zuvor war ich bei einem Schamanen im Amazonasregen. Und das war auch ein großer Schritt raus aus meiner Komfortzone, an Ayahuasca-Zeremonien teilzunehmen, mich da auf sowas einzulassen, so weit weg war von meiner Lebensrealität zu der Zeit. Was aber jetzt im Nachhinein betrachtet ein ganz großer Katalysator war, ein Gamechanger dafür, wie ich die Welt, die Wirklichkeit an sich wahrnehme.
Warum? Also was war da? Das war da dann der Punkt, dass sich das so eine neue, also quasi es war ja dann schon wieder so quasi in eine neue Welt katapultiert.
Ja, das ist das, was ich gemeint habe mit dem Step-by-Step, weil du jetzt auch gesagt hast, du hast immer wieder mal deine Komfortzone verlassen. Es war irgendwann schon so ein, okay, so was kommt jetzt als nächstes? So, Neugierde war einfach, ist immer größer geworden. Und durch die Ayahuasca-Zeremonien, ganz besonders, aber auf eine ganz neue, mit einer ganz neuen Qualität eigentlich, weil also Ayahuasca ist eine Gemisch aus zwei Pflanzen, die im Amazonas-Regenwald wachsen, die von den Schamanen der unterschiedlichen Stämme im Amazonas-Regenwald seit Jahrtausenden von Jahren verwendet wird zur spirituellen, zur körperlichen Reinigung und Heilung. Ist eine stark psychotrope Substanz, stark bewusstseinserweiternd, eine der stärksten bewusstseinserweiternden Substanzen, die es überhaupt gibt. Und da kann alles Mögliche passieren. Also, auch jede Zeremonie ist anders, jeder Mensch erlebt es anders. Und das Pflanze zeigt dir das. Also die wird als Pflanzenmeisterin, als Lehrmeisterin wird sie gesehen von den Schamanen. Und die Ayahuasca selbst als Medizin. Also nicht als Droge, wie wir das jetzt bezeichnen würden in unseren Breiten, sondern als Medizin. Und wenn du das dort als Droge bezeichnest und der Schamane seine Arbeit ernst nimmt, dann wird er dir das nicht verabreichen, er wird dir das nicht geben, weil er sagt, das ist respektlos. Diese Pflanze ist so unglaublich kraftvoll. Sie zeigt uns, was das Leben ist. Nämlich so in das allumfassende Leben. Und genau das habe ich dort wahrgenommen. So diese ganz tiefe Verbindung. Das, was ich am Atlantik schon gespürt habe, was ich vorher so ein bisschen skizziert habe, jetzt sozusagen alles in mir, wenn du so möchtest. Und gleichzeitig sind negative Gedanken und Zweifel und Gedankenmuster abgefallen von mir. Alles, was vom Ego sozusagen in mir war, ich habe ja erzählt, das war ein Thema vor dieser Reise, das ist immer noch ein Thema, ja, zumindest nicht so. Also da möchte ich gar nicht hinter den Zaun halten damit, aber das war ein ganz großes Erlebnis, nicht mal ohne den wahrzunehmen, diese Reinheit, diese Verbundenheit zu mir selbst, zur Natur, zu anderen Menschen. Und ich habe mich nur gefragt, so ist das so meine Essenz? Ist das so meine tiefste eigene Wahrheit? Und ist das, wovon alle erzählen, wenn sie davon sprechen, wie man sich selbst verwirklicht? So in so einen erleuchtungsähnlichen Zustand zu kommen, wo es kein Ego mehr gibt, sondern wo es nur mehr diese tiefe Verbindung gibt. Also das waren hochspirituelle Gedanken, die ich da plötzlich hatte. Und natürlich auch sehr philosophische Dinge, weil ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht viel Erfahrung mit all dem gehabt. Aber es war diese Frage, die übrig geblieben ist, wie kann ich diesen Zustand erreichen, ohne Ayahuasca zu trinken?
Ja, so, stimmt.
Diese Frage hat mich dann einfach bewegt. Und so bin ich später zum Yoga gekommen, zur Meditation, und habe dann im Endeffekt eine Yogalehrerausbildung in Indien gemacht, und habe die Reise in einem Zen-Kloster beendet. Auf die Idee wäre ich nie gekommen vor dieser Reise. Es wäre mir nicht eingefallen, sowas zu machen.
Sondern du wurdest dann quasi auch so von anderen Personen eingeladen? Oder wie kam das zustande? Dass du, oder wie bist du da sozusagen gelandet?
Auch wieder Schritt für Schritt. Ein Schritt war, ich hatte einen Freund in Hawaii, der angeboten hat, ich kann seine Couch surfen. Also habe ich gesagt, gut, dann fliege ich als nächstes nach Maui. Da war ich gerade in Kalifornien und habe Freunde in San Diego besucht. In San Diego war ich in so einer Krise, die irgendwie mit der Außenwelt nichts zu tun gehabt hat. Weil es war Sonnenschein, es ist jeden Tag surfen gegangen, Partys, großes Haus, die Eltern meiner Freunde waren sehr wohlhabend, Jacuzzi und Haushälterin und jeden Tag das Bett frisch gemacht. Und es war im Außen alles da, mehr als genug. Aber in die Innenwelt war verregnet und wolkig. Und ich habe mich selbst nicht gemocht. Und ich habe mich selbst nicht gespürt. Und ich habe zu viel Alkohol getrunken. Und all die Dinge. Mhm. Und ich habe keine Verbindung zu meinem Körper mehr, also wirklich. Und dann sagt ein Freund zu mir, weißt du was, ich glaube, du solltest Yoga machen. Und ich habe ihn zuerst cool. So ein bisschen ausgelacht. Und ich gesagt, was soll ich jetzt mit Yoga? Ja, für mich, in meinem Kopf war das ein Frauensport damals. Und was soll ich mit Yoga? Und dann hat er gesagt, da gibt es ein ziemlich cooles Studio, Core Power Yoga. Die bieten eine Woche kostenlose Trials an. Da kannst du dich anmelden und kannst eine Woche dort ausprobieren. Das habe ich halt dann gemacht und das hat mich halt so geholt. In der ersten, zweiten Klasse schon. Dieses Körpergefühl, die Atmung, das war eine neue Welt eigentlich für mich. Und ich bin dann so dran geblieben, dass ich in Maui, das Erste, was ich gemacht habe, ich auf der Couch meines Freundes eingecheckt. Das Zweite war, ich habe mir ein Yoga-Studio gesucht, mir einen Monatspass gekauft und bin dann dort einfach jeden Tag ein-, zweimal zum Yoga-Unterricht gegangen. Am Ende meines Aufenthalts in Hawaii habe ich dann meinen Yoga-Lehrer gefragt, welche Art von Training sie mir empfehlen würde, wenn ich ein Teacher-Training machen möchte. Ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte so viel wie möglich darüber erfahren, die Hintergründe, die spirituelle Tradition, alles, was es zu wissen gibt. Ja, und so war dann klar, dass die übernächste Station dann Indien sein würde, also die letzte Station auch. Und in der Yogalehrerausbildung habe ich dann eine junge Frau kennengelernt, die mir von einem Zen-Kloster in Südindien erzählt hat. Das Bodhi Sendo, das, von dem sie sehr geschwärmt hat. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, ich glaube 10 Tage Stille. Oder es waren 5 Tage in einem Ashram dann und 5 Tage in einem Zen-Kloster. Das wäre das perfekte Ende meiner Reise, bevor ich nach Hause fliege, nach all dem, was da jetzt passiert ist in den 14 Monaten, 10 Tage in die Stille zu gehen und einfach nur zu meditieren und im Zen-Garten zu sitzen und den Gedanken und den Gefühlen Raum zu geben und zu versuchen, das irgendwie zu integrieren. Das war perfekt.
Also war es dann auch perfekt. So, nochmal alles so sacken lassen, integrieren und verarbeiten irgendwie wahrscheinlich dann auch, was da alles passiert ist, dann sozusagen.
Krass. Oder zumindest mal den Anfang des Verarbeitens. Es war natürlich, es hat dann lange gedauert, bis es dann in der Arbeit integriert war, realisiert war auch. Aber die 10 Tage Stille, das hat mir schon sehr, sehr weitergeholfen.
Und wie war das dann für dich, als du dann quasi wieder zurück bist? Also was ist dann passiert sozusagen? Wie war das für dich nach so einer Reise?
Nee, ich hatte noch 3 Wochen Urlaub.
Du hattest ja Sabbatical quasi, gell?
Es war unbezahlter Urlaub.
Unbezahlter Urlaub.
Okay. 14 Monate unbezahlten Urlaub habe ich mir aushandeln können und habe damit gewusst, am 10. Jänner 2018 ist mein erster Tag zurück im Büro. Mhm. Und ich bin am 17. Dezember 2017 zurückgekommen, rechtzeitig vor Weihnachten. Jede Schneeflocke war ein Spektakel, österreichische Autokennzeichen, also gutes Wasser aus der Leitung. So diese Dinge waren zutiefst beglückend. Ja. und dann die 3 Wochen ankommen im Winter, so Weihnachten feiern, eine Silvesterfeier und dann zurück ins Büro. Und das war die ersten 2 Tage spannend, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich dich lange nicht gesehen und du bist am Anfang so ein bisschen der Paradiesvogel. Mhm. Alle fragen dich, wie geht's und wie war's? Und Ja, aber irgendwie kommst du dann drauf, das kannst du nicht in 3 Minuten zwischen Tür und Angel erzählen, was in 14 Monaten passiert ist. Und diejenigen, die sich wirklich interessiert haben für das, was abgegangen ist, das waren ganz wenige.
Spannend, okay.
Und am zweiten, dritten Tag, also jetzt ich rede jetzt vom Arbeitsumfeld, ja. Und am zweiten, dritten Tag war wieder Business as usual. Da war wieder Redaktionssitzungen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war nie weg. Die Themen waren die gleichen. Die Namen waren teilweise andere, weil plötzlich war die FPÖ in der Regierung und es war irgendwie der Herbert Kickl Innenminister. Und ich habe mir gedacht, darüber berichte ich jetzt wieder jede Woche. Also so alles, was ich in diesen 14 Monaten über Vertrauen und über Offenheit und über Menschlichkeit gelernt habe, das hatte in der Bundesregierung überhaupt keine Gültigkeit. Es war wie eine andere Welt und ich habe mich da verloren gefühlt. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben, um da wieder reinzufinden, aber mir hat es jedes Mal den Magen umgedreht, wenn ich die Zeitung gelesen habe. Das war irgendwie ein wichtiger Teil meines Jobs. Und ja, ich habe dann halt nach und nach versucht, mich auf andere Themen zu konzentrieren, Umweltthemen, soziale Themen, also so ein bisschen weg von der wirklich Innenpolitik, schon auch noch Politik, aber so ein bisschen softere Politik. Da habe ich mich ein bisschen über Wasser halten können, das hat mir dann auch wieder Spaß gemacht, der Zeit. Aber ich habe gemerkt, da will etwas ganz Neues gelebt sein, das ich in diesen 14 Monaten irgendwie in mir gefunden habe. Und da war mir das alles viel zu eng, das System des ORF-Journalismus damals und aber auch so das, was damit an Erwartungen einhergeht. Und ja, der Traum war da, das Buch zu schreiben. Ich war mittlerweile Yogalehrer. Ich habe begonnen, Freunden ein bisschen Yoga zu unterrichten. Und habe dann mich begonnen begleiten zu lassen. Ich habe dann Coachings genommen, um einfach zu schauen, wie kann ich denn jetzt diese neue Version von mir in meiner alten Welt auf die Erde bringen, integrieren, so dass beides seinen Platz hat. Dass du nicht zu jemandem wirst, der komplett lost ist im Leben, weil er jetzt plötzlich nur mehr in diesem krassen Abenteuer leben kann und zu Hause den Bezug nicht mehr hat. Das wollte ich ja auch nicht. Ich wollte, dass beide Teile verwirklicht sein können. Und da haben mir die Coachings wahnsinnig geholfen. Ich habe jedes Mal, bin ich da mit so viel Leichtigkeit aus der Sitzung gegangen, so viel Klarheit auch. Ich habe gewusst, was sind die nächsten Schritte. Ja, habe dann begonnen, ich möchte es gerne selber lernen. Ich möchte gerne lernen, wie kann ich anderen Menschen ein Begleiter sein auf solchen Transformationsreisen durchs Leben? Wie kann ich andere Menschen dabei unterstützen, in krassen Veränderungsprozessen in ihre Kraft zu kommen, aber auch ihr Potenzial zu entdecken und zu entfalten auf die unterschiedlichsten Und deswegen habe ich dann selber eine Coaching-Ausbildung begonnen, die dann in weiterer Folge natürlich sehr viel Selbsterfahrung, sehr viele innere Pässe in Gang gesetzt haben, wo dann am Ende dieser Ausbildung ich meinen Job gekündigt habe, tatsächlich. Inzwischen habe ich noch mein Buch geschrieben und veröffentlicht. Also hat dann vieles zusammengespielt. Ich habe dann einfach, als das Buch veröffentlicht war, da war dann weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben, war dann draußen und der große Traum in Erfüllung gegangen. Und dann bin ich zu Vorträgen eingeladen worden, zu Interviews und ich habe gemerkt, da ist jetzt ein Zug ins Rollen gekommen. Und auf den Zug kann ich jetzt aufspringen und mitfahren, weiß noch nicht, wohin führt, aber irgendwie fand ich den Zug jetzt gerade spannend. Oder ich lasse den Zug vorbei und dann, wer weiß, wann dann der nächste kommt. Und ich habe dann entschieden, eben auch in einer Coaching-Sitzung, dass es an der Zeit ist, meinen Job zu kündigen. Das war dann aber auch sehr klar, da waren dann keine Zweifel mehr da und ich habe das dann sehr schnell umgesetzt und bin gegangen, um mich selbstständig zu machen als Coach, als Buchautor und Keynote-Speaker zu der Zeit. Dann ist Corona passiert, aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Dann haben sich die Dinge ein bisschen verändert.
Wow, ich bin so geflasht von von deinen Geschichten. Ich könnte da irgendwie, also wie gesagt, ich merke immer schon, wenn wir schon die paar Mal, so, wo wir jetzt geplaudert haben, kommt immer jedes Mal noch mal was, wo man so, ah ja, da könnte man jetzt noch reinspringen, gell? So spannend, so cool. Aber wie ist das denn für dich? Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt ja voll viele deiner Träume dann ja jetzt auch schon erreicht, ein Buch geschrieben, bist als Coach unterwegs und lebst sozusagen dein Leben mit deiner neuen Version auch. Wie würdest du jetzt sagen, wo stehst du da jetzt? Also gerade auch, wenn man daran denkt, So, was ist jetzt die Komfortzone, die du vielleicht noch verlässt, oder musst du jetzt keine Komfortzone mehr verlassen? Also, wo stehst du da gerade im Moment, wenn du das mit uns teilen möchtest?
Ja, gerne. Ich habe das Gefühl, dass ich fast jeden Tag meine Komfortzone verlasse. Und ich habe auch, interessanterweise jetzt erst vor kurzem in einer Meditation, war das so eine Erkenntnis, die ich gehabt habe, dass ich eigentlich gewisse Teile, die da in, während der Weltreise zum Leben erwacht sind, sich jetzt wieder schlafen gelegt haben. Und das, obwohl ich jetzt in Costa Rica bin, aber es ist so ein bisschen die. Dieses Easygoing im Umgang mit anderen Menschen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel durch diesen Lockdown letztes Jahr eingeschlafen. Jetzt bin ich eher zurückhaltender, was wie mir aufgefallen ist zum Beispiel. Das heißt, da jetzt wieder auf Menschen zuzugehen, fällt mir zwar grundsätzlich nicht schwer, aber ich merke, es kommt immer wieder mal so eine Phase, da habe ich keine Lust drauf. Dann nehme ich mich zurück, da rede ich dann nicht viel, da bin ich lieber alleine. Es gibt hier wahnsinnig viele Community Gatherings, wo man abends, keine Ahnung, Song Circles macht oder gemeinsame Meditationen oder Ecstatic Dances. Und ich merke im Moment, bin ich gerade ganz gern allein, also beziehungsweise halt mit Andrea, mit meiner Freundin, wodurch zum Beispiel sowas ein Schritt aus meiner Komfortzone sein kann. Das heißt, es verändert sich immer wieder. Also, ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, zu glauben, nur weil man jetzt einmal solche Dinge erlebt hat, ist das für jetzt für das restliche Leben easy. Ich glaube, das ist so wie alles eine Praxis. Und es geht, glaube ich, darum, möglichst regelmäßig seine Komfortzone zu verlassen, was Neues auszuprobieren. Natürlich immer im Rahmen dessen, was stimmig ist für dich. Und jetzt sind wir wieder bei deinem Herzensweg, oder? Das, was wir vorher auch besprochen haben, so zu schauen, was ist das meine? Was ist stimmig für mich? Und nur weil das jetzt jemand anders macht und ich das cool finde, heißt das nicht, dass das auch für mich passend ist. Und wo ich gerade, was für mich gerade so ein Komfortzonenthema ist, ist businessbezogen. Also mein Business ortsunabhängig aufzubauen, das ist ein Traum, den ich habe, seit ich meinen Job gekündigt habe, also eigentlich schon davor. Von überall auf der Welt arbeiten zu können, dabei Menschen in ihre Kraft zu verhelfen, so da meine große Leidenschaft für persönliche und spirituelle Weiterentwicklung weiterzugeben, und da mein Coaching-Business aufzubauen. Das erfordert gerade ganz viel Schritte aus der Komfortzone. Nicht wirklich also so ganz herzuzeigen, auch den Prozess herzuzeigen und sagen, es ist okay, wenn du da an deine Grenzen stößt. Es ist okay, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade nicht gut genug bist, weil das so tief in uns eingraviert ist. Wenn du dich mit Glaubenssätzen beschäftigst plötzlich, die bis zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar keine Rolle gespielt haben, aber die jetzt, und ich glaube, die Selbstständigkeit ist da eine unglaubliche Möglichkeit, über sich schon auszuwachsen.
Ja,
Und weil
absolut.
man diese Schattenseiten, du kennst das auch, oder?
Ja, voll. Ständig. Quasi immer wieder.
Ja, aber diese Schattenseiten in sich selbst plötzlich entdeckt und dann damit umgeht oder damit umgehen muss, irgendwie auf eine Art und Weise, wenn man weiterkommen möchte. Und also da ist gerade für mich, und das jetzt natürlich alles in einem fremden Land, wo das Internet immer wieder zusammenbricht, wo es wahnsinnig heiß ist, wo ich merke, mein Körper tut sich gar nicht so leicht mit der tropischen Hitze, wie ich das geglaubt habe. Also das habe ich. Ist das eine, wenn du irgendwo reist oder auf Urlaub bist, da war mir das immer egal, aber wenn du jetzt wo lebst und hier arbeiten möchtest zum Beispiel, merke ich, ich kann mich ganz schwer konzentrieren ab 12 Uhr mittags, weil es mir einfach zu heiß ist. Also dann zu lernen, eine Arbeitsstruktur zu finden, wo das wieder möglich ist, hier im Coworking Space, wo ich mich jetzt eingemietet habe, das sind alles so Learnings, und das ist irgendwie ein konstantes Ausprobieren und sich einfinden. Also ich glaube, ich bin weit davon entfernt, das nicht mehr tun zu müssen, ganz weit. Und die Träume verändern sich. Ja. Träume gibt es nach wie vor. Ich träume von einer Community, ich träume von einem Space, wo Menschen gemeinsam leben können, die auf einer ähnlichen Wellenlänge sind, die einander unterstützen, persönlich fortkommen, beruflichen fortkommen, wo man gemeinsam arbeitet, wo man Projekte entwickelt, wo man spirituell auf einer Wellenlänge ist und erkennt, dass Spiritualität die Essenz ist, dass das kein Hobby ist oder irgendein New Age Interesse, sondern unsere tiefste Essenz ist zu entdecken, zu entfalten und zu leben gilt. Und aus dem heraus wir etwas beitragen können zu einer Welt, die mehr im Einklang ist mit unserem menschlichen Potenzial. Und davon träume ich. Wo das dann genau ist, in welcher Form das zustande kommen kann, das wird sich zeigen. Hier gibt es jedenfalls sehr viel Inspiration. Da gibt es ganz viele solche Communities. Ich lebe jetzt selbst gerade in einer. Ich habe in einer anderen schon vor ein paar Wochen gelebt, das mal ausprobiert. Und ich merke, das ist ein Lebensentwurf, der mich sehr anspricht. Der natürlich auch in Österreich funktioniert. Aber da ist es mir im Moment irgendwie zu kalt. Oder zu lange zu kalt.
Da war auch was gemeinsam, wenn man so, wir waren ja, ja beide sozusagen auch am selben Hippie-Beach, haben wir ja schon festgestellt, in Teneriffa, sozusagen.
Ja, genau, ja.
Zeiten.
La Caleta.
Ja, so ja, toll. Ja. Und jetzt habe ich gerade auch festgestellt, in San Diego war ich irgendwie auch schon mal, da war dann bei mir auch diese Partyphase, also oder halt zumindest so,
dass man,
ja, feiert und dann merkt man aber irgendwie innerlich, ist es doch trotzdem verregnet, obwohl es im Außen so warm und schön ist und Meer und Surfen. Also es ist spannend, was man da für Learnings auch, denke ich, beim Zuhören einfach mitnehmen kann. Und wie schön es ist, dass du einfach sagst, man hat so richtig gemerkt, immer wieder der Neugierde einfach zu folgen, zu sagen, okay, da kommt immer irgendwie noch was und immer wieder gehe ich raus aus der Komfortzone. Jetzt sind es vielleicht gerade mal Business-Themen, dann bei der Reise sind es andere Themen, aber letztlich geht es immer wieder darum, sich mit den Ängsten zu konfrontieren. Und deswegen liebe ich tatsächlich ja dieses Motto, das mir so geschenkt wurde im Park, bei einer Eingebung sozusagen, wenn du da sitzt, verrück dich erstmal selber und dann das immer wieder weiterzugeben. Gell? Also mega cool, Jakob. Schön.
Schließt du den Kreis mit dem Verrückt?
Ja.
Und einem Zitat, das mich über meine Weltreise begleitet hat, von Joseph Campbell, der gesagt hat, the cave you fear to enter holds the treasure that you seek.
Oh ja, oh, mega schön. Mega. Ach, voll schön, Jakob. Ich würde eigentlich, also ich könnte, wie gesagt, noch länger plaudern, aber ich würde dir vielleicht nur noch zwei kleine Fragen stellen zum Abschluss.
Ja, ja.
Also was ist jetzt noch so das Verrückteste, was du in deinem Leben noch machen möchtest? Was fällt dir da spontan ein?
Ganz spontan. Oh. Bungee Jumpen. Kommt mir ganz spontan, weil ich das vor kurzem erst auf meine Bucketlist geschrieben habe. Warum? ich könnte mir vorstellen, auch noch eine größere Segelreise zu unternehmen, zum Beispiel über den Pazifik zu segeln. So irgendwas in der Richtung. Das Community-Projekt habe ich schon angesprochen.
Das ist mega schön auch, ja.
Ist auch eine große Vision. Ja, das fällt mir so spontan jetzt mal ein.
Mega schön. Bei der Community-Sache, ich glaube, also wir haben ja eh schon gesagt, wir haben da so ähnliche Visionen, wir gucken, wo das dann ist, ja, gell? Vielleicht treffen wir uns.
Lass uns noch mal quatschen, ja.
Die Visionen laufen, glaube ich, da eh zusammen und dann irgendwo mal gucken, wo der Ort dann ist, irgendwo dazwischen, vielleicht zwischen Österreich und dem, ja, was weiß ich, Costa Rica irgendwo dazwischen.
Ja, da musst du dann Waterworld oder so bauen.
Bin auch gespannt. Und eine Frage noch, und zwar, was ist noch so dein abschließender, verrücktester Tipp an die Community hier? Also was du denen nochmal so abschließend mitgeben möchtest?
Der verrückteste Tipp?
Ja.
Sei du selbst.
Okay, schön.
Ich glaube, das ist das Verrückteste, was du machen kannst.
Das ist das Wichtigste. Also richtig du selbst, gell? So richtig, dann bist du.
Richtig du selbst.
Genau. Dass du denkst, du bist verrückt.
Und zwar du selbst, der du jetzt gerade bist. Ja. Ohne Anspruch zu wissen, wer du nächstes Jahr, nächstes Monat oder nächste Stunde bist. Sondern der jetzt zu dir spricht oder die, die jetzt zu dir spricht und sagt, mach das oder tu jenes. Egal wie verrückt es klingen mag, egal ob du sowas schon mal gemacht hast, folg dieser Herzensstimme, weil sie führt dich auf diesen Weg zu dir selbst.
Oh, mega. Also gleich, wenn man den Podcast dann ausschaltet, dann gleich mal hinhören, was die innere Stimme jetzt sagt, wer du bist.
Dann gleich mal du selbst sein, genau.
Das ist jetzt die Hausaufgabe gleich.
Ja. Was für eine Lebensaufgabe.
Und Jakob, sag mal, wo können dich die Leute jetzt am besten finden oder vielleicht auch kontaktieren? Was können sie bei dir für Angebote in Anspruch nehmen aktuell? Was wir natürlich auch noch in die Shownotes dann reinpacken. Gerne auch nochmal für die.
Ja, sehr gerne. Also ich treibe mich auf Instagram herum, da mache ich recht viel. Findet man mich unter Jakob Torwart. Mein Podcast 1000 First Steps, dein Podcast für das Größte in dir, lege ich jedem Menschen ans Herz, der da jetzt Resonanz spürt bei unserem Gespräch. Immer wieder ganz inspirierende Interviews auch mit ganz tollen Menschen, Coaches, Abenteurern, Meditationstrainern, Unternehmern, quer durch die Bank. 1000firststeps.com und meine Website zu meinen Coaching-Angeboten jakobhorvath.com. Also da findet man dann alle Infos, wenn man mit mir ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, zu meinen geführten Meditationen, aber eben auch zu meinen Coaching-Angeboten. Da habe ich mich spezialisiert auf längerfristige Begleitungen, zwölfwöchiges Coaching-Programm an, eine Transformationsreise, ein Deep Dive.
Mega. Und ein Buch, das Buch gibt es auch immer noch zu kaufen, oder? Weltnah.
Das Buch gibt es auch immer noch.
Raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Super schön.
Da gibt es Leseproben auf meinen Websites und mehr Infos dazu. Man kann das alles online finden.
Sehr schön, super. Ja, dann möchte ich mich einfach nur noch ganz, ganz herzlich bedanken für das inspirierende, schöne Gespräch mit dir. Und ich freue mich natürlich schon auf das nächste Gespräch mit dir und wenn wir auch über unsere Visionen mal noch weiter rumspinnen, im Positiven. Und wünsche dir alles Liebe. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst im Verrückt-Dich-Podcast.
Dankeschön für die Einladung, für deine spannenden Fragen und für den wunderschönen Raum, den du dir zur Verfügung hast. War mir eine große Freude mit dir.
Danke dir. Alles Liebe. Ciao, ciao.
Alles Liebe zu dir. Ciao.